Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Ich grüße Sie, hallo. In Serbien gehen Hunderttausende gegen ihre Staatsführung auf die Straßen. Sie haben die Korruption und die Gewalt satt und protestieren kreativ und mit starken Bildern und Symbolen. Wir schauen uns gleich die Lage in Belgrad und in anderen Städten und die Hintergründe der Proteste genauer an in einem Kompressor-Schwerpunkt Serbien in Aufruhr. Herzlich willkommen dazu. In Serbien gehen seit Monaten Hunderttausende Menschen auf die Straßen und protestieren gegen ihre Regierung. Insbesondere der immer selbstherrlicher auftretende Präsident Aleksandar Vučić befeuert die Wut. Denn obwohl die Regierung schon zurückgetreten ist, Vučić klebt an seinem Stuhl und er diffamiert darüber hinaus die Proteste. Die Polizei geht auch teilweise mit Gewalt vor. Bartolomeus Laffert ist freier Journalist, lebt in Belgrad und begleitet diese Protestbewegung von Anfang an. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Ja, damit wir das nochmal besser verstehen, was war eigentlich der Auslöser und wer genau protestiert da aus welchem Grund?
Inzwischen protestiert ganz Serbien und der Auslöser war am 1. November, als in Novi Sad das Bahnhofsvordach zusammengestürzt ist, wobei inzwischen 16 Menschen gestorben sind. Also die letzte Person ist erst vorletzte Woche im Krankenhaus verstorben. Und das, obwohl der Bahnhof eigentlich gerade frisch renoviert worden war. Und die Regierung hat als Reaktion darauf gemacht, was sie am besten kann, hat es versucht zu vertuschen und kleinzureden. Diesmal hatte sie aber keinen Erfolg damit, weil Ingenieure, die beim Bau dabei waren, Beweise zusammengetragen haben und öffentlich gemacht haben, dass sie der Regierung Bescheid gegeben hatten über diese Mängel. Und für die Menschen in Serbien war das das Zeichen von: Unser Land ist so korrupt, dass wir nicht mal mehr sicher mit der Bahn fahren können. Und infolgedessen sind sie dann auf die Straße gegangen und haben angefangen zu demonstrieren.
Mhm. Aber begonnen hat das ja an den Unis. Die Studierenden haben angefangen, die Unis zu blockieren. Inzwischen sind auch alle oder fast alle besetzt. Inwiefern hängt das jetzt mit den Protesten insgesamt zusammen und was wollen die Studenten?
Also zunächst gab es Proteste und die wurden dann aber angegriffen von Leuten, die der SNS, also der Regierungspartei von Aleksandar Vučić, nahestehen. Da sind Autos in die Demonstrierenden gerast und die wurden mit Baseballschlägern angegriffen. Und als Reaktion auf diese Angriffe, auf die Proteste, haben dann die Studis angefangen, ihre Fakultäten zu besetzen. Und inzwischen sind fast alle Unis im Land besetzt. Und ich war deshalb gestern an der Kunstfakultät in Belgrad, wo alle Fenster behangen sind mit Protestslogans, viele auf Serbisch, manche auf Englisch. Da steht dann zum Beispiel drauf: People have the power to redeem the work of the fools, von Patti Smith, oder von Bob Dylan: How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Und Philipp und Mirna, die sind beide Studis, 21 Jahre alt, haben sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen, und wir hören uns einmal von ihnen an, was ihre Forderungen sind.
Die Regierung stellt uns immer als wahnsinnig radikal dar. Aber das ist nicht der Fall. Wir fordern lediglich, dass die Institutionen so arbeiten, wie es im Gesetz festgeschrieben steht. Nichts weiter. Denn in ihren Augen funktioniert das System in Serbien perfekt. Und die Medien machen einen perfekten Job. Und wir sind nur eine radikalisierte Gruppe von Studenten, die das Land und die Regierung verändern wollen.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass in Serbien Großdemonstrationen stattfinden in den letzten Jahren, aber die sind dann vorher immer relativ schnell wieder abgeflaut, aber hier offensichtlich nicht. Warum?
Ja, ist richtig. 2023 gab es Proteste, weil es zwei Amokläufe an Schulen gegeben hat. 2024 im Sommer gab es Proteste gegen den Lithiumabbau im Jadertal. Aber dass es diesmal über so langen Zeitraum Menschen auf die Straße gehen, ist durchaus ungewöhnlich. Inzwischen sind es Umfragen zufolge mehr als 60%, die den Protest unterstützen, sogar Anhänger der Regierungspartei. Und die kommen aus allen Teilen der Gesellschaft, also von ganz rechts bis ganz links, von Bauern bis Bikern bis Lehrerinnen bis eben die Studis, die es anführen. Und warum die damit so erfolgreich sind, das fragen wir am besten wieder die Studis, die ich getroffen habe.
Well, I believe it's because it's coming authentically from one part of the society.
Ich glaube, das liegt daran, dass der Protest authentisch ist. Die Studierenden sind per se keine politisch eingefärbte Gruppe. Die Opposition hier wurde über die Jahre dämonisiert, also war jeder Protest, den sie organisierten, in der Meinung der Öffentlichkeit irgendwie umstritten. Und ich glaube auch die Art, wie wir uns organisieren, durch Pläne, bei denen jeder mitreden darf und dass es keine Anführer gibt, ist ein Grund, warum die Leute unseren Entscheidungen vertrauen.
It's the perfect form of democracy.
In gewisser Weise ist das Plenum die perfekte Form der Demokratie, weil jeder abstimmen kann und wir über alles abstimmen können und jede Stimme tatsächlich zählt. Und ich denke, so ein System der direkten Demokratie könnte ein cooler Weg sein, um Regierungsbeamte auszuwählen. Stell dir mal vor, die Bauern einer Region treffen sich alle zusammen im Plenum und bestimmen einen Kandidaten, der zur Wahl gestellt wird als Landwirtschaftsminister.
Plenum, das klingt natürlich eben nach Studentensprache und nicht unbedingt nach Spaß. Also ist das wirklich der Grund, warum sich da so viele Leute anschließen?
Das ist natürlich nicht der einzige Grund. Also es gibt zahlreiche Gründe, natürlich irgendwie auch so diese ziemlich breiten Forderungen, aber es liegt auch daran, dass dieser Protest wahnsinnig kreativ ist. In kürzester Zeit hat sich so ein ganzer Werkzeugkasten an Memes, Slogans, Schlachtrufen entwickelt und so ganz viele Insider, die man überall auf den Straßen, jetzt auch hier in Belgrad sieht. Zum Beispiel haben die Leute alle irgendwie Buttons an ihren Klamotten und auf ihren Rucksäcken. Ganz populär ist die rote Hand, die signalisieren soll, dass die Regierung Blut an ihren Händen hat. Dann gibt's aber auch so diesen Button in Lego-Design, wo dann in der Lego-Schriftart Blockada steht, als Zeichen fürs Blockieren der Unis, oder Buttons mit dem Logo von Lucky Strike. Allerdings steht dann da nicht Lucky Strike auf Englisch, sondern auf Serbisch Lucky Strike. Und Strike ist auch das serbische Wort für Streiken. Und das bekannteste Markenzeichen, das hat auch Mirna im Interview erwähnt, ist der Schlachtruf Pumpei.
Was ich am liebsten mag, ist der Schlachtruf Pumpei, also Pumpen, weil es irgendwie so organisch entstanden ist und man einfach hingeht, wenn es einen großen Protest gibt oder selbst wenn du auf die Straße gehst und jemand von der anderen Seite ruft Pumpen, dann erwiderst du Pumpen und das ist wirklich eine coole Symbolik für die Situation, in der wir sind.
And it's really a cool kind of signal of the situation that we are in.
Es ist so eine Art Anfeuerungsruf, mit dem die Protestierenden sich anfeuern, immer weiterzumachen. Denn alle im Land sind sich einig, dass es eine Zeit dauern wird, bis sie ihre Forderungen erreichen. Und wie eingangs gesagt wurde, dass Alexander Vucic nicht so einfach seinen Platz räumen wird. Und inzwischen gehören da alle möglichen Songs, selbstgeschriebene, aber auch Songs wie eben Pump Up the Jam von Technotronic, fix zum Demo-Musikrepertoire.
Eigentlich müsste ja auch Vucic jetzt merken, dass das eine riesige gesellschaftliche Bewegung ist. Also wie reagiert er darauf? Warum tritt er nicht zurück?
Am Anfang schien es so, als hätte er gar nicht so wirklich einen Plan gehabt, wie damit umzugehen. Hat es versucht, so ein bisschen kleinzureden, zu ignorieren. Hat gesagt so, naja, die Studis sollen lieber wieder studieren, anstatt sich um Politik zu kümmern. Zuletzt hat er aber auch die Sprache Stück für Stück verschärft und hat gesagt, dass man ihn schon töten müsse, um ihn aus seinem Amt zu heben. Und gerade vor der Großdemo in Belgrad vor 2 Wochen hat er gesagt, dass er auch nicht davor zurückschrecken würde, Gewalt anzuwenden. Und am Ende war auch ich bei der Demo. Es war ein großteils friedlicher Protest, also wirklich, es waren 300.000 Menschen schätzungsweise da, aber es ist nichts passiert. Die einzige, die dann irgendwie Gewalt angewendet hat, war die Regierung selbst durch ihre Sicherheitskräfte.
Was ist da genau passiert?
Über den ganzen Tag war es friedlich in der Belgrader Innenstadt und um 19 Uhr haben dann die Studis zu Schweige 15 Minuten aufgerufen, zu dem Zeitpunkt 15 Todesopfern von Novi Sad. Die Leute waren alle still, haben geschwiegen und plötzlich gab es dann um 6:45 eine Panik, was man auf Videos sehen kann, wo die Leute links und rechts auf der Straße zur Seite gesprungen sind, aber man hat irgendwie keinen Einfluss gesehen. Und erst mit der Zeit, also im Laufe des Abends und in den nächsten Tagen, hat sich durch Videoauswertung und durch Auswertung von Audioaufnahmen gezeigt, dass höchstwahrscheinlich eine sogenannte Schallkanone eingesetzt werden sein soll gegen die Bevölkerung.
Also die Regierung ist ja längst zurückgetreten und Vucic hat angekündigt, dass er auch Neuwahlen ausrufen wird, wenn sich innerhalb eines Monats keine neue Regierung gefunden hat. Kann das die Studierenden besänftigen?
Ehrlicherweise ist es den meisten Leuten im Land ziemlich egal, weil die komplett das Vertrauen ins System verloren haben. Also nicht nur, dass sie auch der Opposition genauso wenig trauen wie den Regierungsparteien. Hinzu kommt, dass es in der Vergangenheit immer wieder Hinweise auf Wahlmanipulation gab, dass Stimmen gestohlen worden sein sollen, dass Leute Geld gekriegt haben sollen, um für Vucic zu wählen. Und außerdem läuft auf allen staatlichen Fernsehsender einzig Wahlwerbung für Vucic und seine SNS, weshalb niemand wirklich an faire Wahlen glaubt. Deswegen habe ich auch Philipp von der Kunstfakultät gefragt, was er eigentlich darüber denkt.
Ich glaube, niemand sollte über ihn sprechen. Er ist wie Voldemort. Man sagt seinen Namen nicht, weil er dauernd im Fernsehen ist. Und er erzählt die ganze Zeit Dinge, die nicht wahr sind. Lügen und unwichtiges Zeugs. Und es ärgert dich, wenn du über ihn sprichst, wenn du an ihn denkst, weil er immer nur diese Lügen bringt.
Ja, und wenn jetzt aber Neuwahlen keine Option sind, wie kann es dann weitergehen?
Ich glaube, die populärste Forderung unter allen Demonstrierenden, und da meine ich nicht nur die Studis, sondern auch die Bauern, sondern auch die Lehrerinnen, Leuten aus großen Städten, aus kleinen Städten, ist, dass erstmal eine Übergangsregierung aus Experten übernehmen sollte, bis überhaupt ein System hergestellt ist, in dem freie und faire Wahlen stattfinden können. Die Opposition hat sich diesen Forderungen angeschlossen. Die Regierungspartei sträubt sich aber massiv dagegen. Außerdem kann man jetzt sehen, irgendwie nach diesem großen Protest und dieser Gewalt durch diese vermeintliche Schallwaffe in Belgrad am 15. März, dass es eine neue Stufe gibt, die jetzt so ein bisschen weggeht von diesen Massenprotesten, sondern mehr ins Lokale. Und dass in ganz, ganz vielen kleinen Ortschaften, Kleinstädten jetzt auch Proteste stattfinden und die Leute anfangen, sich zu organisieren. Und das hat auch damit zu tun, dass die Studis so ihr Konzept von Plenum so ein bisschen expandieren in die Zivilgesellschaft hinein. Das heißt in Serbien Spor, was auch eine im Recht festgehaltene Institution ist. Es sind so Zusammenkünfte von Leuten aus den Gemeinden, bei denen die über ihre lokalen Probleme und Forderungen an die Politik diskutieren und die dann in die Politik herantragen.
Ja, so klingt so, als ob die Studenten eben die Avantgarde sind, die die Bevölkerung tatsächlich nach vielen Jahren der Alternativlosigkeit in Sachen Politik dazu bringen, ihr Land wieder in die eigenen Hände zu nehmen.
Genau so ist es und ich glaube, es ist ganz egal, wie es kurzfristig weitergeht, ob es eine neue Regierung gibt oder nicht, ob es neue Wahlen gibt oder nicht. Die Geister, die die Studis gerufen haben sozusagen, die lassen sich nicht mehr einfangen.
Die Proteste in Serbien und was dort passiert, die vielfältigen Hintergründe, hat uns Bartholomäus Laffert erklärt. Herzlichen Dank dafür.
Bitte gerne.
Serbien in Aufruhr. Die Proteste gegen die Staatsführung haben längst das ganze Land erfasst. Die Unis sind Vorreiter bei der Organisation und bei der Ausgestaltung des Widerstandes. Das haben wir eben sehr detailliert gehört. Doch auch im Ausland leben viele Serben, die den autoritär auftretenden Präsidenten Aleksandar Vučić sich am liebsten wegwünschen würden. Der freischaffende Schauspieler Dejan Bučin ist einer der Vertreter der serbischen Diaspora in Deutschland, hat unter anderem beim Berliner Ensemble gearbeitet und auch am Gorki-Theater. Hallo und willkommen im Studio.
Hallo, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, Herr Bučin, warum genau unterstützen Sie diese Proteste und mit welchem Ziel?
Also ich glaube, mir geht es da ähnlich wie den meisten aus der serbischen Community, die hier in Deutschland leben, dass wir natürlich mit großer Besorgnis nach Serbien blicken und das einfach auch nicht stehen lassen wollen, sondern irgendwie unseren Beitrag dazu leisten wollen. Und das tun wir am besten, indem wir hier in Deutschland unsere Stimme erheben und in Form von aktuell Demos und Veranstaltungen auf die Situation in Serbien aufmerksam machen.
Und wie sieht diese Arbeit genau aus?
Derzeit beläuft sich das hauptsächlich auf Demos und Proteste, die wir organisieren. Zum einen in Berlin, aber deutschlandweit gibt es verschiedene Gruppierungen, die daran arbeiten, einfach in gewissen Abständen Demos zu organisieren und die Öffentlichkeit zu informieren, was da genau passiert.
Ich frage auch deswegen, weil es ist ja vielleicht gar nicht unbedingt so einfach vermittelbar, was da genau passiert. Denn wir haben zwar jetzt die ganzen Details im Gespräch gehört, also dass es massiv auch um die Korruption im Land geht, dass der Auslöser ja ein Unglück war, bei dem Menschen gestorben sind. Also dass man der Staatsführung einfach nicht mehr zutraut, dass die Menschen überhaupt sicher leben können. Aber es geht natürlich auch um das zunehmende autoritär auftretende Regime Vučić. Also was wäre jetzt Ihr naheliegendstes Ziel, auch dass Vučić eben abtritt und was passiert dann?
Na, die Frage ist, wie wir das aus der Diaspora beeinflussen können. Unser primäres Ziel ist erstmal die Unterstützung der Studierenden und der Bürgerinnenbewegung in Serbien. Und da geht es natürlich primär um das Unglück in Novi Sad, um die Aufklärung der Umstände dieser Tragödie. Das hat natürlich zur Folge, dass man sich mit der Korruption im Lande beschäftigt. Und das wiederum wird wahrscheinlich implizieren, dass die Regierung, so wie sie jetzt ist, einfach nicht bestehen bleiben kann.
Mhm. Wenn Sie sagen, Sie organisieren Demos, also wie viel Wirkung kann das dort haben oder haben Sie dort eben entsprechenden Einfluss?
Dort haben wir direkt keinen Einfluss. Es geht, glaube ich, eher darum, den Bürgerinnen und Bürgern und den Studierenden zu zeigen, ihr seid nicht allein und die Diaspora steht hinter euch. Gleichzeitig geht es uns aber darum, dass wir der deutschen Öffentlichkeit, jetzt insbesondere wir, das Thema irgendwie nahebringen, weil wir das Gefühl hatten, dass in den deutschen Medien das so weit gar nicht vertreten wurde. Es gab natürlich die Meldungen, allerdings hatten wir das Gefühl, dass das Thema viel wichtiger ist, insbesondere im europäischen Kontext. Und daher wollten wir eben versuchen, dass wir mit unseren Veranstaltungen da ein bisschen die ja, die Leute wachrütteln und die Aufmerksamkeit bekommen.
Ist eigentlich interessant, weil der Balkan ja sonst schon im Fokus steht. Und man hat ja mit Kroatien ein Land in die EU aufgenommen. Serbien möchte ja, zumindest Teile Serbiens möchten in die EU, andere nicht. Man hat aber auch von EU-Seite nicht das Gefühl, dass das jetzt unterstützt wird, die Protestbewegung. Ne? Sondern da ist man eher an Stabilität sozusagen interessiert, was immer das heißen soll.
Die Frage, die Frage ist natürlich, also die Frage, die sich da stellt, ist, warum wird seitens der EU die Studentenbewegung nicht unterstützt oder zumindest auch vielleicht totgeschwiegen zurzeit. Unser Verdacht ist, dass es mit dem, wie auch vorhin in dem Beitrag schon erwähnten, Lithiumabbau zu tun hat, was ja ein strategisches Projekt für die EU sein soll. Und Alexander Vučić hat das natürlich ins Spiel gebracht. Und der Großteil der Studentenbewegung, auch Bürgerbewegung, hat sich gegen den Lithiumabbau ausgesprochen, aus verschiedensten Gründen. Aber unsere Befürchtung ist, dass tatsächlich Vučić immer noch die Unterstützung der EU hat für einen stabilen Balkan, so wie sie es natürlich sehen, nicht wie das Volk das sieht. Und gleichzeitig aber auch den Rohstoffabbau.
Also da stehen dann ökonomisch-strategische Interessen der Freiheitsbewegung sozusagen im Weg. Also wenn Ihnen diese Unterstützung bisher nicht zuteil wird, wie machen Sie das jetzt? Also sind Sie zum Beispiel auch international mit den anderen Diaspora-Serben vernetzt?
Ja, es ist in der tatsächlich so passiert, dass ich nach dem Ereignis im November, beziehungsweise im 1. November, was jetzt tatsächlich fünf Monate her ist, auf den Tag genau, sich die Diaspora irgendwie vernetzt hat über Social Media, über verschiedene Kanäle, gab es plötzlich eine Plattform und ein Netzwerk, wo es dann darum ging, wie kann man gemeinsam ein Zeichen setzen. Und ich glaube, dieses Netzwerk wird weiter ausgebaut und es wird kooperiert und man versucht, gemeinsam stark aufzutreten, sei es durch gemeinsame Aktion, sei es durch einen Austausch. Aber ja, es gibt sozusagen den Wunsch, dass man gemeinsam, ob jetzt deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum oder eben weltweit als Diaspora auftritt.
Und welche Rolle spielt die Kulturszene da speziell drin? Sie kommen ja schließlich aus der Schauspielerei. Also ich meine, sind das hauptsächlich Kulturleute oder wie kann man das sich vorstellen?
Sie meinen jetzt in der Diaspora, die sich da beteiligen? Nein, es ist tatsächlich, wie in Serbien vorhin erwähnt wurde, es sind verschiedenste Temperamente und Menschen verschiedenster Couleur und auch politische Ideologien oder Vorstellungen, die sich da zusammengefunden haben, weil wir eben ein gemeinsames Ziel haben. Und zwar, das ist der Wunsch nach einer besseren Zukunft für Serbien. Kulturell hat sich insbesondere in Serbien aber ganz viel getan. Sei es in der Musikszene, die plötzlich dann Lieder aus den 80er und 90er Jahren wieder hochgeholt hat, die damals für rebellisch gehalten wurden. Oder aber auch friedensbejahende Lieder. Eines dieser Lieder zum Beispiel, das habe ich tatsächlich vorhin noch gehört, bevor ich hier reingekommen bin, ist Samedion Gordina. Das ist ein Lied, das 85 entstanden ist im Zuge der Band-Aid-Kampagne, die es dann aber auch in Jugoslawien damals gab. Und das Lied ist plötzlich ganz populär geworden. Und Lieder, die halt zum Kampf gegen die Korruption aufrufen, die jetzt auch neu entstehen.
Also so ein Aufbruch ist auf jeden Fall spürbar. Wie viel Hoffnung haben Sie, dass wirklich ein echter Wandel aus dieser gesellschaftlichen Bewegung jetzt entsteht oder dass sie nicht halt doch wieder versiegt, wie es sonst oft passiert? Zumal ja drumherum viel Rechtspopulismus verstärkt eben. Ne?
Also die Angst, dass es alles wieder sich im Sand verläuft, ist groß. Allerdings ist die Hoffnung irgendwie da, dadurch, dass die Bewegung, die zurzeit in Serbien passiert, so noch nie da war und so noch nie gesehen wurde, insbesondere weil die Studierenden es geschafft haben, im ganzen Land durch ihre Aktionen, sei es, dass sie durch das ganze Land spaziert sind oder mit Fahrrädern von Dorf zu Dorf getingelt sind, dass sie es geschafft haben, quasi die Leute zu motivieren. Und einen gewissen Wandel gibt es eben schon und das ist der wichtigste eigentlich, das ist der Wandel in den Köpfen. Was daraus resultiert, da fragen wir uns alle, wie lange das geht und was das letztendlich zum Ergebnis haben wird.
Ja, hoffen wir, dass es vor allen Dingen auch friedlich sein wird, der Wandel. Der Schauspieler Dejan Bučin, der sich in der serbischen Diaspora engagiert, herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Lothar Trolle ist verstorben und wem der Name jetzt nichts sagt, der erinnert sich vielleicht eher an Kurt Böwe, Polizeirufkommissar aus den 1990er Jahren.
Ich hätte damals zu Hause allein im Korridor vor dem Spiegel weiter trainieren sollen. Und nicht nur. Ich, obwohl ich mich ganz gut kenne, verziehe mein Gesicht wie, damit ich in unserem Korridor vor dem Spiegel stehend das Spiegelbild anraunze. Du Fratze dort.
Sport treiben ist gesund, aber den inneren Schweinehund zu überwinden, das ist eben doch schwer. Kurt Böwe in dem Hörspiel Ein Vormittag in der Freiheit oder Sie gestatten Lehmann vorn mit L wie Lenin von 1991. Darin geht es um einen DDR-Kombinatsdirektor, der nach 1990 mit der Arbeitslosigkeit zurechtkommen muss. Geschrieben hat das der jetzt verstorbene Dramatiker, Dichter und eben Hörspielautor Lothar Trolle. Er wurde 81 Jahre alt. Und der Dramaturg Jan Hein ist ein Lothar Trolle Kenner. Er hat gerade erst Werke in mehreren Bänden von ihm herausgegeben bei Spector Books. Hallo Herr Hein.
Ich grüße Sie. Hallo.
Ja, Sie stammen ja aus dem Westen und Lothar Trolle wurde aber 1944 in Sangerhausen geboren und lebte in Ost-Berlin. Also wie haben Sie ihn damals kennen und auch schätzen gelernt?
Ich habe von Anfang an sehr viel Kontakt gehabt mit Regisseuren, die aus dem Osten kommen und habe auch vor dem Mauerfall mich sehr viel mit der sogenannten DDR-Literatur damals beschäftigt, hatte von Lothar Trolle gehört und ganz konkret haben wir uns kennengelernt am Theater Bielefeld, in dem ich einige Zeit beschäftigt war. Da kam es zu einer Uraufführung von ihm, seines Stückes November-Szenen, was er ursprünglich für Einer schläft geschrieben hat. Und an dieser Produktion war ich beteiligt und in diesem Zuge haben wir uns oft bei ihm zu Hause getroffen, uns kennengelernt, Tischtennis gespielt und über Literatur unterhalten.
Ah, da hat sich also eine richtige Freundschaft entwickelt. Beruhte die ja eben auf der persönlichen Bekanntschaft oder eben speziell auch auf seinen Stücken und dem er sich gewidmet hat?
Ich will sagen, beides. Ich liebe seine Literatur von Anfang an, seit ich mich damit beschäftigt habe. Er hat mir seitdem auch immer wieder seine neuen Texte geschickt und hat mich auf dem Laufenden gehalten. Ich fand es immer ganz, ganz, ganz besonders und unvergleichlich innerhalb der Landschaft von Literatur in der DDR, aber auch im Westen, war er sozusagen immer ein Solitär, der in Ecken blickt mit seiner Literatur, die sonst eigentlich niemand aufzustöbern wagte.
Damit wir das vielleicht noch ein bisschen klarer kriegen, also was hat diese Stücke, diese Ecken ausgemacht, die Sie jetzt gerade beschrieben haben? Das bekannteste, das kann man vielleicht sagen, ist vermutlich Hermes in der Stadt, das Herr Frank Castorf 1992 am Deutschen Theater in Berlin inszeniert hat. Das ist so eine Art True Crime Story aus Marzahn.
So ist es. Das war so sein sogenannter Durchbruch. Er hat vorher viel geschrieben, nachher auch. Was macht dieses Stück aus? Das sind viele, viele, viele Episoden aus dem Alltag der DDR, die er zusammenstellt. Und was er tut, ist im Grunde eine gesellschaftliche Analyse des Bösen, der Schlechtigkeit. Ja, etwas, was in einer bürgerlichen Literatur überhaupt nicht vorkommt. Er schaut an die Ränder und analysiert da wirklich vieles, was sonst verschwiegen wird oder tabuisiert ist. Und das hat er da in diesem Stück zu Tage gefördert. Hermes ist ja der Gott der Diebe, also der Verbrecher. Und diese kriminelle Energie, die in unserer Gesellschaft auch existiert, war ein großes Thema von ihm.
Das ist, war vermutlich auch nicht immer ganz leicht gewesen, vielleicht auch fürs Publikum, das eben zu akzeptieren und zu sehen. Hat er ein entsprechendes, ja sagen wir mal, Standing gehabt oder hat er es schwer gehabt?
Ich würde sagen, er hat es schwer gehabt, sowohl in der DDR als auch nach dem Mauerfall in der Bundesrepublik. Er ist sozusagen wirklich unabhängig schwierig vom existierenden gesellschaftlichen System. Und das scheint was mit seiner Literatur zu tun zu haben, beziehungsweise mit dem Literatur- oder Theaterbetrieb, der sich damit schwer tut oder tat. Immer mal wieder gab es Versuche, aber er ist eigentlich völlig unterbelichtet in diesem Bereich. Die meisten Theater haben vor dieser Komplexität, würde ich mal sagen, zurückgeschreckt, beziehungsweise haben angenommen, dass diese Texte zu kompliziert seien für das Publikum, was ich glaube, sagen zu dürfen, einfach überhaupt nicht der Fall ist. Der hat nämlich vielen Sachen so aufs Maul geschaut, auch den einfachen Menschen. Da ist wirklich eine Lücke entstanden durch seinen Tod.
Vielleicht, damit wir ihn nochmal präsent haben, Lothar Trolle, das hier ist jetzt ein Ausschnitt aus einem Hörspiel über den Künstler. Es heißt Trolle in der Stadt, ist von Stefan Amzoll aus dem Jahr 2014 und darin trägt Trolle sein Gedicht Die Jahreszeiten in meinem Zimmer vor.
Die Jahreszeiten in meinem Zimmer. Der Schnee des Januar, Links, rechts, oben, das Weiß der Wände, der Decke. Die Kälte des Februar und des März. Das Gekritzel auf den zerknüllten Zetteln neben dem Stuhl. Das Grün des April. Das Gekritzel auf den Zetteln über meinem Schreibtisch. Das Blütenweiß des Mai. Der Stapel weißes Papier neben der Schreibmaschine. Die Gerüche des Juni und des Juli. Der halbfertige Satz vor mir auf dem Blatt Papier. Das Gelb des August. Die Manuskripte im Koffer in der Zimmerecke. Das Braun der frisch gepflügten Äcker des September. Die Farbe der Scheuerleisten. Das Rot des Oktober. Das Flackern des Feuers aus dem Riss in der Ofentür. Der Rauch auf den Kartoffelfeldern des November. Das Pausenzeichen im Radio. Die Nebel des Dezember. Das zerknüllte Papier in dem Papierkorb neben dem Schreibtisch.
Jan Hein, inwiefern ist dieses Gedicht typisch für Lothar Trolle, also der Mann allein zu Haus, der sich eben dort ja seinen Gedanken widmet?
Ja, das Gedicht zeigt, dass Lothar Trolle nicht nur ein ganz toller Dramatiker ist, der das Theater immer wieder neu in Frage gestellt hat und auf alle Konventionen gepfiffen hat, sondern eben auch ein Lyriker. Und dieses Gedicht zeichnet, glaube ich, aus, dass er im Monat für Monat in diesem Gleichmaß die Stetigkeit, das Undramatische eines Jahresverlaufs so hervorhebt und sich selbst im Grunde als Arbeitenden, als Handwerker beschreibt. Und das machen seine Texte aus. Also sie vermeiden im Grunde dramatische Konflikte, obwohl sie fürs Theater geschrieben sind, sondern plädieren für so einen fast Gleichmaß oder auch eine Langsamkeit wie bei Adalbert Stifter. Über den hat er immer sehr gerne gesprochen, den österreichischen Dichter. Es gibt keine dramatischen Zuspitzungen und Konflikte, sondern eigentlich Zustandsbeschreibungen, die dem Gegenstand Leben und Gesellschaft viel näher kommen. Mhm. Und das bringt dieses Gedicht in seiner Unaufgeregtheit und in seinem Gleichmaß ebenfalls zum Ausdruck, aber unter der Oberfläche brodelt es natürlich.
Und das lohnt sich mit Sicherheit auch jetzt eben nochmal zu entdecken, eben jetzt leider posthum. Der Dramatiker, Dichter und Hörspielautor Lothar Trolle ist gestorben und das war Jan Hein, der im Verlag Spector Books Texte von Trolle in mehreren Bänden herausgibt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Dekonstruieren wir doch einfach mal Computerspiele von digital nach analog. So passt es bequem in die Hand, man kann stundenlang spielen, ist inspiriert von Klassikern wie Rogue, Asteroids oder Golf, aber es hat eben keinen Bildschirm, auch Strom ist nicht nötig, sondern es funktioniert tatsächlich völlig analog und mein Kollege Markus Richter hat Computerspiele auf Papier entdeckt und mitgebracht. Hallo Markus.
Hallo.
Also du hast mir eben hier drei farbige Blöcke in die Hand gedrückt, mhm. Da steht drauf Golf, Dungeon, Galaxy. Ja, was zum Teufel hat das mit Computerspielen zu tun?
Also erstmal nicht viel, weil das ist ja wie so ein aus so klassischen Filmen, so Reporter-Notizblock. Da oben diese Ringbindung kann man aufklappen, da sieht man erstmal die Spielregeln und dann kommt das eigentliche Spiel. Jedes Blatt in diesem Notizblock ist quasi ein Level. Mhm. Zum Beispiel gibt es da diesen Golf, ne? Wie eine minimalistische Landkarte sieht das da aus. Punktraster und so verschieden schraffierte Flächen und so kleine Baumsymbole. Mhm. Und diese Flächen entsprechen dann halt den Oberflächen, die man von einem Golfkurs kennt. Ne? Ganz dunkel ist Wasser, hell schraffiertes Sand, da ist der Ball langsamer, hellgrau ist so grüne Wiese, da fliegt der Ball besser. Und dann gibt es so zwei Punkte darauf und das eine ist der Startpunkt und das andere ist sozusagen das Loch, wo der Ball hin muss.
Okay, schön und gut, aber also was passiert dann? Also zeichne ich da drin rum oder was genau?
Ja. Tust du, ja. Aber nicht beliebig, sondern dafür gibt es sozusagen extra Spielregeln, die Tom Brandon, der Macher dieser sogenannten Paper-Apps, erstellt hat. Der liefert für das Golfspiel zwei Möglichkeiten. Das eine ist die hier. Also ein Würfel, den man würfeln kann und dann die Ergebnisse deiner Würfelergebnisse ist die Anzahl der Schritte, die du in einer geraden Linie sozusagen auf dem Blatt Papier verbinden kannst. Entweder machst du das oder du nimmst eine vorgegebene Anzahl von Schritten, je nach Oberfläche. Und bei beiden ist natürlich das Ziel, mit möglichst wenig Zügen zum Ziel zu kommen. Und da gibt es so Sonderregeln für die Bäume, dass du dann nicht drüber fahren kannst, wenn du im Sandkasten bist und so weiter und so fort. Mhm. Die anderen beiden Spiele funktionieren ähnlich. Dungeon ist eine Schatzsuche, da besteht das Spielfeld aus Schätzen und Monstern und Asteroids ist so ein Weltraumlevel. Da gibt es eben Asteroiden, die im Weg stehen und Alienraumschiffe, die einen beschießen. Und man kommt von Level zu Level, indem man eben einfach auf die nächste Seite umblättert. Außer bei Asteroids, da gibt es dann so ein kompliziertes Netzwerk und welchen Knoten man da erreicht hat, da steht eine Seitenzahl und die muss man dann wiederum aufschlagen.
Also ich muss sagen, das ist eine witzige Idee, ja. Aber ja. Es ist natürlich andererseits, das sind schwarz-weiße Seiten, das ist recht reduziert. Also trägt das wirklich darüber hinaus, über die Anfangsidee?
Interessanterweise sehen die ja alle sehr gleich aus, aber es ist total abhängig davon, welches Spiel du spielst. Am wenigsten gefallen, obwohl es am meisten mit dem klassischen Vorbild, dem Rogue-Spiel, zu tun hat, ist Dungeons, weil da ist es komplett vom Würfel abhängig und die Regeln machen das sehr kompliziert. Es macht am allerwenigsten Spaß, weil man sich da fühlt, als ob man sozusagen die Striche nach Vorgaben macht und selber gar keine Entscheidungsfreiheit hat, was ja ein ganz wichtiges Merkmal für Computerspiele ist. Die anderen beiden Spiele sind tatsächlich so eine interessante Mischung aus Glück und aber auch Strategie, die sich am Ende tatsächlich wie eine ganz andere Art von Spiel abfüllen, nämlich wie so Kreuzworträtsel oder so Doku aus einer Zeitung, aber eben für Taktiker, also im Sinne von, das Spielfeld ist sehr klein, man hat eine begrenzte Möglichkeit vom Zügen und dann ist es am ehesten sozusagen so eine Art Knobelaufgabe. Wie mache ich das jetzt am geschicktesten, um zum Ziel zu kommen? Das ist ganz spannend.
Ja, also ich muss sagen, ich finde, das ist irgendwie so ein richtig haptisches Erlebnis. Das würde ich jedem Kind nur wünschen, dass es sozusagen nicht einfach mal wegkommt von dieser Maus oder Joystick oder Fingergeschichte am Smartphone. Also ist es eine Art künstlerischer Kommentar zu diesem immer mehr grassierenden Smartphone-Gaming oder?
Also es ist ganz viel. Ich komme darauf auch gleich zu sprechen. Vor allem möchte ich noch eine Sache sagen. Das ist handwerklich einfach auch sehr gut gemacht, weil ein Detail, das ich noch nicht erwähnt, diese Level sind prozedural generiert. Das kennt man aus Computerspielen. Das heißt, da sind die Level nicht von Hand designt, sondern werden durch einen Algorithmus bei jedem Durchlauf neu generiert. Das heißt, das Spiel ist immer anders. Und es gilt hier Block. Also wenn man zwei Blöcke desselben Spiels kauft, dann sind das aber unterschiedliche Level darin. Und das ist sehr witzig aus GamerInnen-Perspektive, weil da sehr viel Köpfchen dahinter steckt, das trotzdem so zu machen, dass es spielbar ist. Und dann hat es tatsächlich was damit zu tun, was du sagst, wobei ich da nicht mal so sehr Kinder als Zielgruppe sehe, sondern eher Erwachsene, die halt ständig am Smartphone hängen und da aber immer ganz viele Sachen auf einmal machen. Du machst eins zum Beispiel spielen, dann hast du Social Notifications, du hast Messages, du hast Anrufe und all das hast du hier nicht, sondern du spielst nur, ja, zurück zum Spiel. Und das gilt dann auch fürs Spiel selbst, weil die digitalen Spiele haben heutzutage In-App-Purchases, also dass man Geld ausgeben soll. Sie haben so Achievements, also klar Medaillen, die man für Dinge kriegt, die man im Spiel erreicht. Auch das dient eigentlich nur, dass du länger darauf hängen bleibst. Und das ist so ablenkungsfrei, wollte ich sagen. Ne? Also das fehlt alles, aber nicht im Sinne von, es wird vermisst, sondern diese Dinger sind die minimalistische Idee von Computerspiel und das erreicht man heutzutage am besten anscheinend dadurch, dass man das Spiel sozusagen aus dem digitalen Raum aufs Papier zieht. Und das ist schon auch so ein Kommentar irgendwie.
Naja, klar, also vor allen Dingen für ADHS-Patienten wahrscheinlich eine sehr gute Therapie. Also wird das ein neuer Trend? Ist das jetzt dieses Papier-Gaming zukunftsfähig, sagen wir mal?
Also ich bin so, also einerseits diese Idee, wenn man das in der Hand hat und so spielt, das ist so gut und eingängig, dass man sich fragt, wieso gibt es das nicht schon lange? Und ich habe auch mal geguckt, es gibt immer mal wieder sozusagen so Ideen von Paper-Gaming, aber so in dieser ganz gut ausformulierten Form habe ich es nicht gefunden. Andererseits, ich kann mir jetzt vorstellen, dass Menschen sowas nachbauen, also den Algorithmus für diese Spiele, dass man sich das selber ausdrucken kann. Ein Programmierfreund von mir hatte sofort diesen Impuls, vielleicht muss ich das mal selber machen. Also wer weiß, vielleicht kommt da noch was. Andererseits, wenn wir das konkrete Ding nochmal sprechen, das ist jetzt, glaube ich, eher so ein Produkt, das man kaufen kann. Also ein Spiel ist knapp so ein Zehner und das ist dann aber eher so eine Art, so ein Geschenk. Ja? Also diese Kategorie intellektueller Gag, den man gut verschenken kann, der dann vielleicht auch so eine Diskussion auslöst, was eigentlich die Quintessenz von Gaming ist. Aber ich glaube nicht, dass man die Dinge jetzt im Abo bestellt und dann das restliche Jahr nur noch das spielt.
Paper Games, eine Spielerei des Game Designers Tom Brinton auf Papier. Ja, und wer sich dafür interessiert, kann diese drei vorgestellten Spiele für knapp 24 € kaufen. Markus Richter, herzlichen Dank.
Sehr gern.